Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb mit Bodo Klose. Ein ganz herzliches Grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und von Radio Maria in Südtirol. Kuba. Das klingt nach Karibik, Strand und Meer. Nach Zigarren aus Havanna. Und richtig, nach Fidel Castro und der Guantanamo Bay. Doch der Reihe nach. Kuba ist noch immer eine sozialistische Republik mit einer einzigen Partei, der Kommunistischen Partei, und das seit nunmehr 50 Jahren. Damals übernahm nach einer Revolution Fidel Castro die Regierung, herrschte lange, lange Zeit und hat inzwischen aus gesundheitlichen Gründen die Präsidentschaft an seinen Bruder Raúl weitergegeben. Kuba, das liegt 140 Kilometer von der US-amerikanischen Küste entfernt und unterliegt einem dauerhaften Embargo seitens der Vereinigten Staaten von Amerika. Im Fokus der Weltöffentlichkeit war das Land bei der sogenannten Kuba-Krise im Jahr 1962, als der damalige Konflikt zwischen den USA und der UdSSR eskalierte und fast zu einem weiteren Weltkrieg geführt hätte. Ebenso im Fokus der Weltöffentlichkeit ist ein amerikanischer Marinestützpunkt namens Guantanamo Bay. Diesen Namen kennen Sie sicher, liebe Hörer und Hörer, der sich im Südosten der Insel befindet. Dessen Militärgefängnis erlangte insbesondere infolge der Terroranschläge vom 11. September 2001 aufgrund unmenschlicher Haftbedingungen und Foltermethoden unrühmliche Bekanntheit. Im Fokus unserer Sendung heute, zum einen ist das touristische Kuba mit 2,5 Millionen Touristen im Jahr, die Pauschalurlaub und Erholung suchen. Der Tourismus ist für Kubas Wirtschaft die wichtigste Einnahmequelle für Devisen. Zum anderen ist Kuba aber ein totalitäres Regime, das seinen Bürgern Rechte wie Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, Rede- und Religionsfreiheit nicht zugesteht. Alles andere als das, Bürgerrechtler werden verhaftet und erleiden schlimme Haftbedingungen. Das Jahr 2003, Frühjahr 2003, ging als der Schwarze Frühling in die Geschichte Kubas ein. In einer zweiwöchigen Verhaftungswelle wurden in Kuba 90 Bürgerrechtler, darunter 27 Journalisten, inhaftiert und die Mehrheit von ihnen wurden zu Haftstrafen von bis zu 28 Jahren verurteilt. Ihre Angehörigen, die Damen in Weiß, dazu kommen wir in der Sendung dann sicher noch zu sprechen, was die Damen in Weiß genau sind, sie setzen sich seitdem friedlich für ihre Freilassung und für bessere Haftbedingungen ein. Mit Unterstützung der internationalen Öffentlichkeit konnten letztes Jahr die spanische Regierung und die katholische Kirche in Verhandlungen mit den kubanischen Machthabenden die Freilassung einiger der politischen Gefangenen erreichen. Allerdings nur unter der Bedingung, dass die Dissidenten für immer das Land verlassen. Im Juli 2010 konnten schließlich die ersten Dissidenten dieser Gruppe ausreisen, nach Spanien, ins Exil. Ein Ereignis, das den innenpolitischen, aber auch internationalen Druck auf das Regime in Kuba spiegelt. Kuba, ein totalitäres Regime unter Palmen. Eine Pauschalreise dorthin ist für unter 1.000 Euro die Woche zu bekommen. Was vielen Reisenden aber nicht bewusst ist, damit unterstützen sie eigentlich direkt das politische Regime, sagt zumindest die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, IGFM, deren Presse- und Vorstandssprecher Martin Lessentin uns aus Frankfurt zugeschaltet ist. Grüß Gott, Herr Lessentin.
Grüß Gott, Herr Klose.
Ich habe die Damen in Weiß angesprochen. Ich habe gerade gelesen, vor ein paar Tagen gab es einen ziemlichen Übergriff auf die Damen in Weiß, diese Damas de Blanco. Können Sie da ein bisschen was dazu erzählen? Was war da gerade los?
Ja, die Damen in Weiß, die Damas de Blanco, sind immer wieder Opfer von Übergriffen. Diese Übergriffe werden von der kubanischen Staatssicherheit gelenkt, die im Hintergrund tätig ist, nicht offen in Erscheinung tritt. Offen in Erscheinung tritt bei den Übergriffen aber zum Teil die Volkspolizei, die ebenso bemüht ist wie der von der Staatssicherheit angeleitete Mob, die Damen in schlimmster Weise daran zu hindern, von ihrem Recht auf Meinungsfreiheit, von ihrem Recht zu demonstrieren und friedlich zu protestieren, abzuhalten. Die jüngsten Übergriffe sahen so aus, dass man die Damen daran hinderte, von einem Versammlungspunkt, den sie gewählt haben, zu einer kubanischen Kirche zu pilgern. Sie hatten mehrere Treffpunkte miteinander vereinbart und wollten am vergangenen Samstag diese Prozession machen. Von zwei Stellen aus konnten sie sich bewegen, von der dritten Stelle aus, wo die meisten der Damen in Weiß sich versammelt hatten, ging das nicht, weil sie umzingelt waren von militanten Castro-Anhängern, die sie nicht nur beschimpften und schlugen und gestoßen haben und anspuckten, sondern die sie im Grunde auch direkt ihrer Freiheit beraubten. Einzelne Damen in Weiß, die ebenfalls an dem Protestumzug teilnehmen wollten, wurden bereits auf der Anreise daran gehindert. Das Ganze ist eine Prozedur, die sich immer wiederholt. Man muss wissen, dass die Damen in Weiß jeden Sonntag den Weg zwischen zwei Kirchen in Havanna zurücklegen, in ihrer weißen Kleidung, die zeigen soll, dass sie für die Unschuld eintreten, für ihre unschuldigen Ehemänner oder auch Söhne oder auch Väter, die als politische Gefangene in den Gefängnissen der Castro-Brüder schmachten, weil sie ebenfalls zum Beispiel ihr Recht auf Meinungsfreiheit als Journalisten ausgeübt haben oder weil sie versucht haben, Gewerkschaften zu organisieren, weil sie sich illegalen Parteien angeschlossen haben. In Kuba sind nämlich alle Parteien illegal, außer der von den Castro-Brüdern geführten kommunistischen Partei, oder weil sie das Land verlassen wollten. Es gibt also viele Gründe, in Kuba verfolgt zu werden, und ein wichtiger Grund ist auch die freie Ausübung der Religion. Die Kirchen wird hineingewirkt von der Staatssicherheit. Auch darüber haben unter anderem die Damen in Weiß berichtet. Sie sind sozusagen das gute Gewissen Kubas. Sie haben sich bis jetzt ihre friedlichen Protestmärsche nicht verbieten lassen, trotz aller Schikanen, aller körperlichen Angriffe, aller Schmähungen, die sie ertragen mussten. Auch trotz des Umstandes, dass ihre nächsten Angehörigen nicht nur im Gefängnis sitzen, sondern zum Beispiel ihre Kinder in der Berufsausbildung oder in der Schule oder Universitätsausbildung behindert werden, weil es in Kuba eben auch Sippenhaft gibt. Diese mutigen Damen in Weiß, die ausgezeichnet sind mit dem Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments, setzen ihren friedlichen Kampf für die Freiheit in Kuba fort. Sie verdienen unsere Unterstützung, und eine wichtige Aufgabe der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte ist es auch tatsächlich, die Damen auf vielfältige Weise in ihrer Arbeit zu unterstützen.
Lesentin, wie kann es denn eigentlich sein, die frühere UdSSR ist irgendwann zusammengebrochen. Man hat gemerkt, man muss sich öffnen. Also der Sozialismus ist in Europa zumindest ziemlich zusammengekracht. Wie kann es sich in Kuba aber dann dennoch halten? Weil die haben sich ja in Anlehnung an die UdSSR damals auch dem Sozialismus angehängt und verbleiben da. Wie kann das sein?
Ja, also die organisatorische und finanzielle Lücke, die der Zusammenbruch der Sowjetunion bedeutet hat für Kuba, die wurde durch verschiedene Dinge ausgeglichen, die dazu geführt haben, dass das, ich möchte es so nennen, das stalinistische System auf der Insel, man spricht auch vom Stalinismo tropical, überlebt hat bis heute. Zum einen ist als wirtschaftlicher Unterstützer eingesprungen Hugo Chavez, selber ein Geistesverwandter und großer Verehrer von Fidel Castro. Herr Chavez verfügt und verfügte vor allem lange Zeit über enorme finanzielle Mittel durch das venezolanische Rohöl. Und er hat sich das Know-how zur Ausbreitung seiner Herrschaft über Venezuela und auch um noch mehr zu erreichen in Lateinamerika, er ist ein sehr expansionistisch denkender Politiker, von den Castro-Brüdern, von deren System geholt. Er hat sich kubanische Sicherheitsberater, kubanische Soldaten und ein Heer von kubanischen Medizinmitarbeitern, Ärzte, Krankenpfleger nach Venezuela geholt. Und diese Gegenleistung des Castro-Regimes, ist halt dafür eingetreten, dass der venezolanische Staat in Kuba kräftig investiert und Finanzierungslücken schließt. Darüber hinaus arbeitet Kuba mit der Volksrepublik China inzwischen zusammen und hat auch wiederum damit begonnen, mit Putin-Russland Geschäfte zu machen. Und das neben dem knallharten Repressionsapparat der Unterdrückung durch alle Waffenträger und den Geheimdienst auf der Insel sind die Stützen der Herrschaft von Fidel und Raúl Castro, dem heutigen Führer, der seinen noch greiseren Bruder abgelöst hat, selber aber inzwischen auch schon 80 Jahre alt ist.
Ja, die haben ja damals zusammen auch die Revolution durchgeführt mit anderen Kräften, Che Guevara und Leuten, die da noch beteiligt waren. Lange Zeit her und dieser Staat hält sich trotz des Zusammenbruchs des eigentlichen Vorbildes wacker darin fest. Also ist für mich teilweise unverständlich, andererseits auch betreffend, weil ja wirklich Menschenrechte verletzt werden. Ich habe auch gelesen, erst kürzlich gab es eine Situation, es gibt einen Menschenrechtler in Kuba, Ramon Velázquez Toranzo,
ja.
Der ist ein Hauptorganisator des Nationalen Marsches für die Freiheit, es lebe Boitel Zapata. Und was ist denn da passiert? Der wollte so einen Marsch organisieren am 8. September und glaube ich von Ost nach West Kuba. Und was ist da passiert?
Das ist richtig. Und im Zuge der Vorbereitungen dieses Marsches und des Beginnen des Marsches kam es zu Massenverhaftungen. Man versuchte, diejenigen, die sich anschließen wollten, schon im Vorfeld abzufischen. Also das ist wieder eine Parallele zu dem, was wir gerade auch schon zu den Damen in Weiß gehört haben. Man versucht, einen solchen Protestumzug erst gar nicht zustande kommen zu lassen. Fakt ist, dass viele derjenigen, die auch als Organisatoren des Marsches tätig gewesen sind, am Tag der Tat nicht mehr reisen konnten, unter Hausarrest standen, Kurzzeit verhaftet waren oder jetzt noch im Gefängnis sitzen, dass man ihn selber versucht hat lahmzulegen, dass man die Telefonverbindung, die Handyverbindungen geblockt hat und so weiter. Wir wissen noch nicht mal, wie es um den Marsch im Moment bestellt ist. Wir kriegen immer wieder Nachrichten, dass einige, die unabhängig auf der Wegstrecke unterwegs sind, um die Tour zu gehen, die der Marsch eigentlich sein soll, dies auch tun. Wir bekommen auch Bilder davon, aber wir bekommen gleichzeitig jeden Tag neue Nachrichten über neue Verhaftungen und wer vielleicht am dritten Tag des Marsches mit dabei war, ist jetzt schon verhaftet und wer am fünften Tag des Marsches dazustößt, ist es vielleicht im Moment noch nicht. Also der Marsch findet im Moment statt, wird aber in der entsprechenden Weise von der Stasi und auch hier wieder von militanten Castro-Anhängern, die nicht uniformiert sind, die sich nicht als Teil des Unterdrückungsapparates direkt zu erkennen geben, die aber in brutaler Weise auf Demonstranten einschlagen, die zum Teil betrunken sind, organisiert betrunken gemacht werden und die alles versuchen, um jede Art der Kundgebung friedlichen Protestes unmöglich zu machen.
Also wir sind jetzt mitten im Thema, Herr Lessentin, Ihre Gesellschaft für Menschenrechte, internationale Gesellschaft für Menschenrechte, engagiert sich auf Kuba. Können Sie jetzt ganz kurz schildern, was Sie dort tun, dass wir mal so eine erste Bestandsaufnahme haben? Wir haben ein paar Beispiele genannt.
Ja, gerne. Also ein ganz wichtiger Teil ist natürlich, dass wir unseren Beitrag leisten, dass die Welt weiß, was auf Kuba vorgeht. Denn das kubanische Regime bemüht sich natürlich um Fördergelder aus Europa, um Entwicklungszusammenarbeit etc. Und die Europäer sehen das sehr skeptisch und haben gesagt, wir wollen messbare, deutliche Fortschritte in der Menschenrechtssituation. Aus diesem Grund hat Kuba im vergangenen Jahr damit begonnen, politische Gefangene ins Ausland zu verbannen. Mehr als 100 sind alleine in Spanien gelandet. Hier gab es ein besonderes Übereinkommen mit der sozialistischen Zapatero-Regierung in Spanien. Wie es diesen Menschen geht, werden wir noch im späteren Verlauf der Sendung hören. Es zeigt jedenfalls, was in Kuba los ist. Man hat Angst, einen politischen Gefangenen ins Land zu entlassen, weil er damit als kritisches Potenzial erhalten bleibt. Man möchte diese Leute nach Möglichkeit alle verbannen und mit ihnen sollen Verwandte, Freunde und Bekannte geben, damit das Regime sich länger an der Macht halten kann. Wir erleben in diesen Tagen auch wieder neue Verhaftungen, nicht nur im Hinblick auf die Damen in Weiß oder auf den Protestmarsch, der in Guantanamo begonnen hat, sondern auch zum Beispiel gegenüber unabhängigen Journalisten, die sich ihr Recht nicht nehmen können, auf Kuba und in die Welt hinaus über Menschenrechtsverletzungen zu berichten. Wir erleben die Verhaftung, vor allem viele Kurzzeitverhaftungen von Aktivisten der Gewerkschaftsbewegung und Aktivisten demokratischer Parteien. Das ist die Ist-Lage in Kuba. Kuba zeigt immer noch diese schreckliche Fratze des undemokratischen Sozialismus, des Stalinismo Tropical. Es sind immer noch die Greisenführer an der Macht. Man hat die wenigen Hoffnungsträger, die nicht so belastet waren, aus dem Kabinett Castro entfernt. Es ist jetzt eine Versammlung von Uralt-Politrucks und solchen, die so denken, die immer noch den Stalinismus im Blut haben und die sich nicht vorstellen können, in mehreren Schritten eine Reform des Systems, die diesen Namen verdient, auch durchzuführen. Was man jetzt versucht, ist, ein bisschen China-Kapitalismus zu integrieren, weil man Geld braucht. Man setzt auf den Tourismus und man setzt auf neue, viele, viele Selbstständige, um gleichzeitig ein Millionenheer von Beschäftigten aus dem Staatsdienst freizusetzen, weil der Staat eingesehen hat, dass er sich die Pseudobeschäftigungsverhältnisse nicht mehr leisten kann. Leider geht damit nicht ein Mehr an Meinungsfreiheit einher. Selbst die in Kuba zahlreich vertretene katholische Kirche zum Beispiel verfügt nicht über Fernsehsender oder Radiosender oder über namhafte gedruckte Publikationen, mit denen sie Informationen der Bevölkerung geben könnte, die das Regime zu unterdrücken versucht.
Über die Rolle der katholischen Kirche oder die Möglichkeiten der katholischen Kirche in Kuba können wir ja gleich noch sprechen. Zuerst möchte ich aber Boris Luis Santa Coloma begrüßen, der uns aus Berlin zugeschaltet ist. Grüß Gott, Herr Coloma. Herr Coloma, Sie sind Hörfunkjournalist. Sie haben früher für die Deutsche Welle gearbeitet und arbeiten heute für einen spanischsprachigen Sender.
Ja, richtig.
Und ich habe zu Beginn der Sendung erzählt, dass ja einige Dissidenten ausgewiesen wurden, die mussten ihr Land verlassen und sind ins spanische Exil gekommen. Können Sie uns da ein bisschen was drüber erzählen, über diese eigentlich politischen Gefangenen, die jetzt in Spanien leben?
Also, ich muss dazu sagen, die meisten, die nach Spanien ausgewandert sind, oder besser gesagt, die verbannt wurden nach Spanien, die sind in die USA ausgewandert. Das ist ein sehr komplizierter Fall. Zunächst mal möchte ich erwähnen, diese Verbannung oder diese Abschiebung nach Spanien kam zustande und der vorgängige Sprecher hat das erwähnt, durch die Vermittlung der katholischen Kirche beim kubanischen Präsidenten Raúl Castro. Auf der Grundlage dann einer Vereinbarung zwischen Havanna und Madrid, übrigens eine Geheimvereinbarung, weil die Details dieser Vereinbarung kamen nie an die Öffentlichkeit, wurden, wie vorher gesagt, ca. 114 politische Gefangene aus dem Haft entlassen und nach Spanien verbannt. Diese Verbannung hat viele Ergebnisse, ich würde sagen Folgen gehabt. Ich möchte subjektive Fakten erwähnen, diese Verbannung. Also zunächst mal, diese Verbannung kam zustande in einem sehr brisanten Augenblick. Aufgrund der hohen Staatsverschuldung Spaniens und der hohen Arbeitslosigkeit auf dem Land war die Integration dieser Menschen in der spanischen Gesellschaft sehr schwierig geworden. Obwohl Spanien diese Vereinbarung mit der kubanischen Regierung in Vertretung der EU realisierte, gab es keine Unterstützung aus Brüssel für die Integration dieser Menschen. Also ich finde, das war ein Manko bei dieser Vereinbarung. Also man sagt, man hat lediglich nur an die kurzfristigen Ergebnisse gedacht und hat total vernachlässigt das Schicksal dieser Menschen, die nach Spanien verwandt wurden. Es gibt auch eine andere Reihe objektiver Fakten im Zusammenhang mit der Verbannung der kubanischen politischen Häftlinge. Zunächst mal möchte ich erwähnen, es gab Verständigungsprobleme zwischen der spanischen Seite und der Gruppe der ehemaligen Häftlinge. Also zunächst mal, die Neuankömmlinge hatten hohe Erwartungen gegenüber was ihnen in Spanien erwartet. Aber auf der spanischen Seite gab es mangelnde Bereitschaft der Behörden, sich mit den Kubanern zu unterhalten. Und ich darf in diesem Zusammenhang erwähnen, der spanische Außenminister war am Flughafen, als die Gruppe kam. Und er empfing nicht direkt die politischen Häftlinge, sondern ein Vermittler hat mit den Häftlingen sich unterhalten, obwohl der Außenminister eine Tür weiter gesessen hat. Also ich schildere das nur, um zu erläutern, dass diese mangelnde Bereitschaft, sich mit den Problemen der politischen Häftlinge aus Kuba auseinanderzusetzen, war ein Problem, das der Aufenthalt dieser Menschen in Spanien belastete.
Das würde ja bedeuten, das würde ja bedeuten, dass Sie dann auch deswegen auch gerne nach USA weitergewandert sind, weil Sie sich da in Spanien nicht wohlgefühlt haben. Oder war das vielleicht schon auch, sind Sie generell von Amerika aus besser in der Lage, auch wieder nach Kuba zurückzuwirken?
Beides. Sie müssen verstehen, die Kubaner und vor allen Dingen die Opposition blickt nach Amerika, und das ist verständlich. Das ist genauso wie in Ostdeutschland vor dem Fall der Berliner Mauer. Die Ostdeutschen haben den Blick gehabt in Westdeutschland, und in Kuba ist genauso. Außerdem, die kubanische Opposition ist sehr enttäuscht, muss ich sagen, über die europäische Politik. Dieses Hin und Her und nicht eine gerade Linie in Bezug auf Kuba zu vertreten, das hat den kubanischen Menschenrechtler enttäuscht. Ich habe mich schon mal mit einem ehemaligen Botschafter Deutschlands in Havanna unterhalten, der bemängelte, dass er einen Empfang organisierte in Havanna und die Oppositionellen wurden eingeladen, aber als die Vertreter der USA zum Empfang kamen, alle Oppositionellen wollten sich mit den US-Diplomaten unterhalten und nicht mit den Vertretern der deutschen Botschaft. Und das ist logisch. Das ist logisch, weil die Menschen wollen eine klare Definition in ihren Problemen. Außerdem, viele politische Häftlinge haben Verwandte in den USA. Viele von ihnen haben Kinder. Die sind in den USA, und natürlich, es ist eine existenzielle Frage, aber auch eine familiäre Wiedervereinigung. Ja, und das muss man auch berücksichtigen. Mhm. Ein weiteres Problem, was ich nicht unerwähnt lassen wollte, es ist, die meisten hatten keine passenden Ausbildung für den Arbeitsmarkt. Das heißt, die spanischen Behörden hätten ihnen von Anfang an anbieten sollen, eine passende Qualifikation zu organisieren, damit sie sich an die spanische Gesellschaft integrieren oder an die europäische Gesellschaft. Und die unter den politischen Häftlingen, die eine passende Qualifizierung haben, zum Beispiel die Ärzte, es gab mehrere Ärzte unter den Freigelassenen, so, diese Ärzte konnten ihren Beruf nicht ausüben, mangels Nachweise. Das war auch ein weiterer Hindernis der Integration dieser Menschen. Ein weiteres Problem war, dass die Freigelassenen lediglich betrachtet wurden als Einwanderer. Ihr Status als politisch Verfolgte wurde nie anerkannt. Sie bekamen lediglich, was jeder Einwanderer in der EU, in der Europäischen Union zusteht. Aber wie gesagt, das Problem der Weiterbildung, und das ist für mich sehr entscheidend, um einen dem europäischen Arbeitsmarkt passenden Beruf zu erlernen. Das wurde ihnen nicht angeboten.
Also sehen wir, dass da eine Zurückhaltung da war oder nicht genügend vorbereitet. Einerseits ein positives Entgegenkommen, man nimmt sie auf, aber es war nicht konsequent durchdacht. Vielen Dank, Herr Coloma, für diese Darstellung und diese Einschätzung. Ich denke, über die Opposition können wir gleich noch näher sprechen. Ich würde gerne Herrn Lessentin fragen. Wir haben ja gehört, die katholische Kirche hat geholfen, dass die Dissidenten dann auch nach Spanien kommen konnten. Das ist sicher eines, aber Sie haben ja auch ein bisschen beschrieben, die katholische Kirche ist präsent in Kuba, hat aber keinen Sender, hat keine eigene Pressemöglichkeit. Was ist denn die Rolle der katholischen Kirche in Kuba?
Nun, sie ist dennoch eine starke Institution. Sie ist landesweit vertreten. Es gibt sie in allen kubanischen Regionen und ungefähr die Hälfte der Kubaner fühlen sich in irgendeiner Weise der katholischen Kirche weiterhin zugehörig. Auf der anderen Seite ist sie bedingt durch 50 Jahre atheistischer Castro-Diktatur geschwächt. Man darf die Möglichkeiten der kubanischen katholischen Kirche nicht etwa an der Messlatte der polnischen katholischen Kirche beurteilen und bewerten. Wir wissen ja, dass die polnische katholische Kirche einen wesentlichen Anteil daran hatte, dass sich die Gewerkschaft Solidarność entwickeln konnte, dass sie stark werden konnte und dass es gesellschaftliche Kräfte gegeben hat, Intellektuelle zum Beispiel, die als Vordenker der polnischen Opposition dann mit dazu beigetragen haben, dass der demokratische Wandel in osteuropäischen Staaten durchgeführt werden könnte. Auch die Person des letzten Papstes, Karol Wojtyla, spielt hier eine besondere Rolle. Über all so etwas kann die katholische Kirche in Kuba nicht verfügen. Sie ist noch dazu natürlich als nationale Institution ein lukratives Ziel für die Einwirkung der kubanischen Staatssicherheit. Das muss man alles berücksichtigen. Auf der anderen Seite haben wir erlebt im vergangenen Jahr und wir erleben es auch mit seinen Nachwirkungen in diesem Jahr, dass die Kirche laut geworden ist, nachdem sie sich selber jahrzehntelang im Grunde den Mund verboten hat. Wie konnte es dazu kommen? Das lag zum einen am Hungerstreik von Orlando Zapata Tamayo, einem kubanischen politischen Gefangenen, der im Februar vergangenen Jahres an den Folgen unterlassener medizinischer Hilfe und an den Folgen seines Hungerstreiks tatsächlich verstorben ist. Die Wachbeamten, der kubanische Staat und die beteiligten Mediziner haben es einfach geschehen lassen, dass er gestorben ist. Und es ging wirklich eine Entrüstungswelle durch ganz Kuba, die auch ganz stark erlebt wurde in kirchlichen Kreisen. Übrigens nicht nur in katholischen kirchlichen Kreisen, sondern auch bei anderen kleinen Kirchengruppen, die es auf Kuba gibt, im Bereich der evangelischen Hauskirchen zum Beispiel und der kubanischen Baptisten etc. Diese emotionale Welle des Protestes hat die Kirchenführer erreicht. Sie haben ihr Ohr geöffnet und kurz nach dem Tod von Zapata Tamayo trat Dr. Guillermo Fariñas, ein bekannter kubanischer Oppositionsführer und Journalist, ebenfalls in einen Hungerstreik, der über Monate währte. Und als die Gefahr herankam, dass auch Fariñas sterben würde, wurde er zwangsernährt. Und an sein Krankenhausbett kamen nicht nur Bürgerrechtler und nahe Angehörige, sondern auch Priester und Menschen, die von der Kirche gebeten wurden, mit ihm Kontakt aufzunehmen, ihn dazu zu bewegen, seinen Hungerstreik, sein Martyrium zu beenden. Und Fariñas hat im Grunde einen großen Beitrag dran gehabt, mit seinem Hungerstreik auch die Kirche zu überzeugen, dass sie immer lauter werden muss. Und die Kirche hat sich überzeugen lassen und hat die kubanische Regierung dazu gebracht, in tatsächliche Verhandlungen über die Entlassung von politischen Gefangenen einzutreten. Das war das Ziel des Hungerstreikes von Guillermo Fariñas, dem dieser Prozess nicht schnell genug gegangen ist und der deshalb seinen Hungerstreik unendlich lange ausgedehnt hat und ohne die künstliche Ernährung natürlich nicht überlebt hatte. Es ist sein Verdienst und das Verdienst der Kirchenführer, dass dann Raúl Castro zu der Erkenntnis gekommen ist, dass er immer mehr politisches Porzellan zerschlägt, immer weniger in der Diskussion mit Europa sich befindet. In Europa haben die entsprechenden Menschen, die Kuba beobachten, die im Europäischen Parlament sich mit der Situation in Kuba beschäftigt haben, aber auch die einzelnen Regierungen, die hier besonders engagiert waren, zum Beispiel die tschechische Regierung, darauf hingewiesen, dass Farinas nicht sterben darf und dass schnell politische Gefangene entlassen werden müssen, weil er sonst seinen Hungerstreik bis zum Tod durchsetzt. Und in dieser entscheidenden Situation gab es nur noch eine Institution, die etwas wirklich bewegen konnte. Das war die katholische Kirche, die dann erreicht hat, dass die spanische Regierung und die kubanische Castro-Administration eine Regelung gefunden haben, mit der auch Farinas zufrieden sein konnte. Und diese Regelung besagte, dass beginnend im Juli des vergangenen Jahres in Gruppen immer mehr politische Gefangene nach Spanien verbannt wurden. Es wurde ihnen nicht erlaubt, in Kuba zu verbleiben. Dann erlebten wir eben, dass allalong über 100 politische Gefangene mit ihren Angehörigen, insgesamt waren es fast 1.500 Menschen, Kuba in Richtung Spanien verlassen haben. Viele davon sind in der Zwischenzeit, das hat mein Vorredner gesagt, weiter gewandert in die USA. Andere leben noch in Spanien und sind mit ihrer dortigen Lebenssituation im Moment sehr, sehr unzufrieden. Auch denen versuchen wir zu helfen. Auch denen versucht übrigens die spanische katholische Kirche zu helfen, sowie sehr wirksam spanische NGOs, die sich auch um die humanitären und täglichen Bedürfnisse dieser Ex-Kubaner bemühen.
Menschenrechte auf der Touristeninsel Kuba, das ist unser heutiges Thema bei der Lebenshilfe. Dazu gleich mehr. Uns interessiert natürlich, was mit dieser Opposition auf Kuba ist, und wir werden noch einen weiteren Gesprächsgast in der Sendung haben. Das ist sehr viel Information für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Deshalb auch einfach mal ein paar kubanische Klänge, um ein bisschen das sacken zu lassen, was wir gerade gehört haben. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose. Unser heutiges Thema: ein totalitäres Regime unter Palmen. So stellt sich Kuba dar. Und wir wollen die Situation der Menschenrechte dort ansprechen. Das tun wir schon seit Beginn dieser Sendung mit Martin Lessentin. Er ist der Presse- und Vorstandssprecher der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, IGFM. Und ein weiterer Gesprächsgast aus Berlin zugeschaltet ist Boris Luis Santa Coloma, der Kubaner ist, der in Kuba geboren ist und inzwischen ja in Deutschland, in Europa lebt. Und er hat uns schon ein bisschen erzählt über die Situation in Spanien, über wie da die Dissidenten aufgenommen worden sind. Herr Coloma, können wir noch ein bisschen drüber sprechen, über die Opposition auf Kuba? Wir haben ja gehört, 50 Jahre totalitäres Regime, und die Opposition kommt kaum zu Wege. Es wird sehr viel getan, dass sie eben die Menschenrechte verletzt werden. Was sind die Ziele und die Probleme der demokratischen Opposition auf Kuba?
Also in Kuba gab es Opposition schon seit 1949. Schon damals, als die neue Regierung unter Fidel Castro die kommunistischen Ziele ankündete, gab es Opposition in den eigenen Reihen. Und es wurden Menschen verhaftet, es wurden Menschen hingerichtet, und seitdem hat es immer Widerstand gegeben. Nur dieser Widerstand hat verschiedene Etappen gehabt. Unter den gegenwärtigen Bedingungen, die Opposition versucht, die Unterstützung der Menschen auf der Straße zu gewinnen. Das ist ein schwieriges Unterfangen, weil das Regime hat von den Entwicklungen vor 20 Jahren in den osteuropäischen Ländern gelernt und versucht, jede Protest auf der Öffentlichkeit zu unterbinden. Bislang ist es ihnen gelungen. Die Opposition auf der anderen Seite hat natürlich Programme für die Zeit nach Castro, nach dem Bruder Castro, aber ihre Losungen richten sich hauptsächlich auf Fragen der Menschenrechte. Und ich denke, für die Menschen, für den durchschnittlichen Kubaner auf der Straße, es ist ziemlich schwierig, sich mit diesen Zielen auseinanderzusetzen. Außerdem, man muss berücksichtigen, Kuba ist eine Insel und die Opposition hat kaum Möglichkeit, an die Öffentlichkeit zu treten. Natürlich, die großen Medien stehen unter der Kontrolle der kubanischen Regierung. Und es ist sehr schwierig für die Menschen, praktisch für die Opposition, sich mit der Bevölkerung auseinanderzusetzen. Herr Lessentin sprach über einen Marsch von Osten nach Westen Kubas. Dieser Versuch wurde von den Behörden verhindert. Aber das soll von dem Wille der Opposition eine Koordination der einzelnen Gruppen zu erreichen. Man muss dazu sagen, die Opposition, es ist nicht eine homogene Bewegung, sondern es sind viele Menschen mit verschiedenen Glaubensrichtungen. Da gibt es von Christdemokraten bis Sozialdemokraten und was weiß ich. Und es gibt Menschen, die eine soziale Belange verlangen und die werden von dem kubanischen Machthaber verfolgt und verhaftet. Ich meine damit, die Opposition, und das ist auch eine Charakteristik der gegenwärtigen Situation, die Opposition versucht, eine gemeinsame Sprache zu finden und gemeinsam gegen das Regime vorzugehen, aber es ist sehr schwierig. Und ich denke.
Also eine Frage, Herr Coloma, also wir haben ja vorhin angesprochen, das Beispiel der DDR und der Bundesrepublik Deutschland, also Kuba schaut auf Amerika, Kuba ja, will sich ja auch verändern im Inneren. Und die Opposition formiert sich, das haben Sie jetzt gesagt, die gibt es eigentlich schon lange. Sehen Sie Chancen, dass so etwas geschieht wie 1989 in Deutschland, dass die Mauer fällt, dass so etwas für Kuba stattfindet? Wir haben ja die Situation, die Brüder Castro sind ja schon sehr alt, Fidel Castro ist zurückgetreten, sein Bruder Raúl ist auch schon sehr alt. Wenn die beiden mal nicht mehr sind, könnte das bedeuten, es öffnet sich?
Also die objektiven Bedingungen für eine Wende sind gegeben. Die wichtigste Voraussetzung ist das Scheitern des Experiments. Nicht nur die Opposition, auch nicht nur die Bevölkerung, sondern die Partei, die Kommunisten selbst sind überzeugt, das, was sie versucht haben, ein halbes Jahrhundert lang, ist gescheitert. Selbst die Obrigkeit in Kuba glaubt nicht an das, was früher die kubanische Revolution den Menschen versprach. Niemand glaubt an dieses Versprechen. Also ich denke, die Bedingungen sind da. Es ist nur eine Frage der Zeit und vor allen Dingen, die Menschen müssen überzeugt werden, wenn eine Wende kommt, es wird ihnen besser gehen. Aber wissen Sie, das Problem ist, die Menschen haben Angst. Einmal haben sie Angst vor der Repression, aber andererseits haben sie Angst vor einer Wende, weil sie wissen nicht, was kommt danach. Sie haben Angst und man kann ihnen nicht übel nehmen, weil sie wissen nicht, was ihnen erwartet. Und deswegen das Wichtigste ist, wenn man versucht, Brücken zu schlagen, damit die Opposition mit den Menschen in Kontakt treten, damit die Oppositionellen ihre Ziele erklären, damit es eine Verständigung im Hinblick auf die Zukunft Kubas gibt. Und deswegen begrüße ich die Annäherungsversuche zwischen Regierung und Opposition, die von der katholischen Kirche gefordert wird. Diese Bemühungen, damit diese Annäherung zwischen Opposition und Regierung zustande kommt, das ist ein Beitrag so eine friedliche Lösung des Konfliktes in Kuba.
Doris Luis Santa Coloma, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und alles Gute nach Berlin. Vielen Dank. Die Menschenrechte auf der Insel Kuba, auf dieser Touristeninsel, Herr Lesentin. Also wir haben jetzt den Herrn Coloma gehört, wie er das auch beschrieben hat vor Ort. Können Sie ja noch Beispiele nennen, wo, also ich, oder eins möchte ich gerne ansprechen. Ich habe was gesehen, es gibt ein Computerspiel. Welcome to the Tourist Paradise, das die IGFM zusammen mit der Agentur Leo Burnett auf den Weg gebracht hat. Was ist denn das bitte?
Ja, das ist ein Online-Spiel, das zeigt, wie Menschen auf die Insel reisen können. Wir meinen nicht, dass sie es so tun sollten. Und das auf der anderen Seite zeigt, wie ein Militär, also in diesem Falle ein kubanischer Militär, der die Autorität im Staate verkörpert, dieses Kuba nutzt. Man kann mit diesen deutschen Reisenden eine Wegstrecke auf dem Computer zurücklegen und erlebt dann, was parallel dazu geschieht. Zum Beispiel, dass ein Zeitungskiosk, an dem es freie Presse gibt, verbrannt wird. Oder dass während Menschen eine Poolbar genießen und das sonnige Leben, auf der anderen Seite Menschen Repressalien ausgesetzt sind. Das will deutlich machen, das Spiel, dass eben die karibische Insel Kuba nicht nur eine Trauminsel ist, wo man die Seele baumeln lassen kann, wo man relaxen kann, den wunderbaren Strand genießen kann, sondern dass es eben leider auch eine Insel schwerster Unterdrückung ist, mit vielen Gefangenen in politischen Gefängnissen, mit dem Rede- und Meinungsverbot für die eigene Bevölkerung, mit dem Nichtvorhandensein oppositioneller oder staatskritischer Medien und mit der andauernden Verfolgung aller Menschen, die das falsche Denken sagen und glauben.
Aber ist es denn jetzt so, dass wenn ich reise dahin, ich muss ja nicht mit der kubanischen Airline fliegen, ich kann ja mit einer anderen Airline fliegen, gehe ich jetzt mal davon aus, ich habe es noch nicht probiert, ich gehe da in ein Hotel, damit unterstütze ich doch auch die Menschen vor Ort, oder inwiefern unterstützt man dann auch den Staat?
Sie unterstützen damit in allererster Linie diejenigen, die auf Kuba derzeit die Macht haben. Es beginnt schon damit, wenn Sie einmal schauen, wer ist in der Reisebranche in Kuba tätig? Wer hat die Möglichkeit, zum Beispiel einen Touristenbus zu lenken, in einer Tauchschule zu arbeiten, in einem Restaurant zu bedienen, als Zimmermädchen oder als Hotelmitarbeiter in diesem Bereich, in dem es regelmäßig monatlich Geld zu verdienen gibt und wo es sogar Trinkgelder gibt, tätig zu sein. Nun, das sind die ausgewählten Leute, die dem Regime loyal, positiv gegenüberstehen, weil das Regime sie an dieser Stelle bedient, dass sie einen solchen Job haben können. Auf der anderen Seite steht die traurige Wirklichkeit für den normalen Kubaner, der außerhalb der Tourismusbranche sein Leben fristet und der mit umgerechnet knapp 15 Euro im Monat auskommen muss. Man muss sich diese Summe einmal überlegen, knapp 15 Euro. Die tägliche Diskriminierung, die die Kubaner erleben, weil sie mit dem Peso zahlen müssen, der Landeswährung, während die Touristen mit dem Peso konvertibel arbeiten und einkaufen können in Geschäften, in denen nur diese Währung angenommen wird, aber nicht der normale Peso. Das Ganze erinnert an schlimmste DDR-Zeiten, an HO-Läden und Intershops. Nur die Touristengeschäfte sind jedermann zugänglich. Wenn dieser jedermann über die entsprechende Währung verfügt, kann er dort einkaufen. Hat er diese Währung als normaler Kubaner nicht, arbeitet er also nicht zum Beispiel in der Tourismusbranche, wo man auch Trinkgelder in Peso-Konvertibel bekommen kann, dann guckt er in die Röhre. Das ist eine Apartheid der Währung, die Kuba als offiziell sozialistischer Staat, in dem alles gleich sein sollte, seiner Bevölkerung zumutet. Das ist ein Zustand, der bald überwunden gehört. Und hier können natürlich auch gutmeinende Touristen punktuell helfen. Dann dürfen sie aber nicht in dem Normalbetrieb Urlaub mitmachen, wo die Kommandantes verdienen. Man muss auch noch dazu wissen, dass der Tourismussektor in Kuba in den Händen der Militärs ist. Es gibt Militärfirmen, die Joint Ventures eingehen mit westlichen Tourismusunternehmen und die die Hotels bewirtschaften. Das ist noch nicht mal Volkseigentum im Sinne der untergegangenen DDR. Es ist direktes Eigentum der Armee. Und ein Obrist oder ein General bestimmt darüber, was in seinem Hotel geschieht.
Kuba, ein totalitäres Regime unter Palmen. Grüß Gott, Frau Turba aus Feldkirchen. Sie ist uns erst hören, die Anrufe.
Ich wollte nur sagen, so wie die Dinge in Kuba liegen, müsste es doch jedem sein Gewissen also verbieten, dahin zu fahren und die noch zu bereichern. Wenn das alle boykottieren würden, vielleicht wäre das ein Hebel, um sie ein bisschen zur Besinnung zu bringen, die Diktatoren. Das war alles, was ich sagen wollte.
Frau Turber, herzlichen Dank. Herr Lessentin.
Natürlich, die Zurückhaltung der normalen Touristen könnte einen Beitrag leisten. Ich will aber nicht sagen, dass niemand dorthin reisen soll. Wer also bewusst reisen kann, wer zum Beispiel ausreichend gut Spanisch spricht, dass er die sichtbaren und die unsichtbaren Barrieren zwischen der normalen Bevölkerung und den Touristen überwinden kann, der kann einen guten Beitrag leisten. Der kann zum Beispiel auch religiöse Schriften mit nach Kuba nehmen. Der kann Informationen dort lassen, nach denen die Bevölkerung lechzt, von denen sie abgeschnitten ist. Der kann sich in vieler Weise hilfreich betätigen. Und wer eine solche Reise plant, ist herzlich eingeladen, mit der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte in Frankfurt Kontakt aufzunehmen, damit wir ihm Rat geben können und ihn auf seine Reise vorbereiten können. Wer aber nur im billigen Sinne einfach mal ausspannen möchte, den Alltag und die Sorgen in Deutschland hinter sich lassen möchte, dafür seine 1.200 oder 1.500 Euro gerne ausgibt für einen Karibikurlaub, der hat andere Alternativen als unbedingt auf die Castro-Insel, die Gefängnisinsel zu reisen. Der kann durchaus einen schönen Urlaub unter karibischer Sonne in der Dominikanischen Republik oder in Florida oder auf einer der benachbarten Inseln verbringen. Ich würde ihm also dazu dann sogar zuraten, denn einfach nur die Obristen und ihre Hotels zu unterstützen, ist unkritisch und unproduktiv und dann kann man sich auch einfach für eine andere Alternative entscheiden.
Aus Berlin ist uns jetzt noch Jorge García Vázquez zugeschaltet.
Grüß Gott, Herr Vázquez. Schönen guten Tag. Ja.
Ich möchte Sie kurz vorstellen, denn Ihre Biografie spricht schon Bände. Sie sind in Havanna in 1959 geboren, gerade in dem Jahr, als die Revolution damals stattfand. Sie sind 1980 als Dolmetscher für kubanische Vertragsarbeiter in die damalige DDR gegangen, da der kubanische Geheimdienst sie als Informant für die Bewachung seiner Klienten anwerben wollte, nahmen sie Kontakt mit der amerikanischen Botschaft auf. Das führte 87 zu einer Verhaftung durch die Staatssicherheit der DDR und die Einweisung in die Zentrale Untersuchungshaftanstalt Berlin-Hohenschönhausen. Sie haben da noch einiges erlebt und können inzwischen eben in Deutschland leben. Sie leben in Berlin als freier Journalist und als Fremdenführer, Referent in der Gefängnisgedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Und Sie sind weiterhin auch als Übersetzer tätig. Also Sie haben diese ganze Geschichte Kubas in den letzten 50 Jahren direkt miterlebt. Und Sie möchte ich gerne fragen, wie diese Zusammenarbeit mit der deutschen und der kubanischen Staatssicherheit, wie die aussah oder vielleicht auch noch heute noch aussieht.
Das hat angefangen vor allem in den 60er Jahren. Da kamen schon die ersten Berater aus Ost-Berlin nach Havanna. Sehr viele Militärberater und Stasi-Berater waren schon von Anfang an in Havanna und die haben auch den Kubanern alles beigebracht. Verhörmethoden, die Technik, Know-how, also der kubanische Geheimdienst wurde systematisch von der Stasi der DDR aufgebaut. Und das sehen wir heute noch, die aktuellen Methoden der kubanischen Geheimpolizei. Das sind mehr als normale Stasi-Methoden. Stasi-Methoden, die auch sehr gut funktioniert haben in der DDR. Also es ging um die systematische Überwachung der Bevölkerung und Schikanen, Drohungen, Drangsalierung. Das sind alle, wie gesagt, das wurde alles aus Ost-Berlin nach Havanna exportiert und genau später nach Nicaragua, nach Angola, nach Mosambik und so weiter.
Und bitte? Ja, wie sieht es heute aus? Bestehen da noch jetzt irgendwelche Geheimdienstrepressalien in irgendeiner Form oder ist einfach da jetzt der Kontakt abgebrochen, weil es ja verschiedene Systeme sind?
Nein, sagen wir natürlich, der kubanische Geheimdienst ist modernisiert worden. Jetzt bekommen wir Technik und Methoden aus China, aus Venezuela. Das heißt, aber da haben wir das System der Überwachung, der Bespitzelung der Bevölkerung, ist heute noch sehr aktiv. Das sehen wir, wenn Dissidenten verhaftet werden, wie sie verhört werden. Ich habe selbst das in Havanna erlebt, im Untersuchungsgefängnis, als ich vom kubanischen Geheimdienst auch tagelang auch verhört wurde und in Ost-Berlin auch. Sagen wir, ohne diese Repressionsmaschinerie aus Osteuropa hätte Castro es nicht geschafft. Ich bin der Meinung, das Einzige, was heute noch an der Castro noch an der Macht hält, ist dieses System der Repression, der Überwachung. Sonst könnte das nicht alleine schaffen. Also von alleine, die Kubaner glauben nicht mehr an Castro, die Kubaner wollen genau so wie in Osteuropa, Freiheit, Demokratie. Nur diese Repressionsmaschinerie, die ist noch sehr aktiv und die arbeitet aktiv gegen die kubanische Oppositionsbewegung.
Der Herr Coloma vorhin hat auch schon seine Hoffnung ausgedrückt, dass es sich irgendwann öffnen kann. Aber diese Möglichkeit sehen Sie auch, oder?
Also ich bin der Meinung, die Castros werden immer älter. Also die biologische Lösung ist nah, erstmal die biologische Lösung. Ich habe immer gesagt, erst nach Castros Tod, nach Fidel Castros Tod, könnte in Kuba sich etwas bewegen erstmal. Es ist Castros Persönlichkeit, Castros Autorität, ist noch ein Leben. Also ich denke schon, nach Castros Tod wird sich in Kuba dann noch eine effektivere, sagen wir, Oppositionsbewegung auch bilden. Und die haben wir schon. Ich denke schon, wir sind schon, das sind die letzten Atemzüge eines Diktators, einer Diktatur in den nächsten Jahren.
Also es kann bald kommen. Danke für diese Einschätzung. Vielleicht noch eine Frage Bitte. An Sie, Herr Vasquez.
Bitte.
Über die Lebensverhältnisse auf Kuba. Wie geht es eigentlich den Menschen? Wir haben gehört, das Militär hat natürlich ganz viel dran und wir haben wenig Geld für die einzelnen Menschen, die dort auch tatsächlich dann leben wollen. Wie sieht es zum Beispiel gesundheitlich, medizinisch aus?
Also die Lage ist zurzeit katastrophal, vor allem die medizinische Versorgung und viele kubanische Ärzte, Mediziner, die sind nicht mehr in Kuba, die wurden auch von Castro auch verkauft, exportiert nach Venezuela. Die Lage wird immer kritischer und ich denke, die Europäische Union könnte dabei eine große Rolle spielen und ich möchte mich auch bedanken bei der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, für ihre Hilfe, für Unterstützung auch der kubanischen Oppositionsbewegung. Also wir hoffen immer das Beste, was wir in Kuba nicht wollen. Es ist eine gewaltsame Aktion, das wollen wir nicht. Ich bin der Meinung, wir Kubaner sollten darüber reden und wir wollen auf alle Fälle die Gewalt vermeiden. Wir wollen eine gewaltlose, sagen wir, Wende wie damals in Ost-Berlin 1989. Nicht eine Lösung wie vielleicht wie in Nordafrika. Das wollen die meisten Kubaner nicht.
Mhm. Herr Vasquez, ganz herzlichen Dank für Ihre Möglichkeit, in dieser Sendung noch auch zu sprechen. Danke für Ihre Einschätzung. Alles Gute
Dankeschön
für Sie nach Berlin.
Auch viele auch für Radio Horeb. Dankeschön.
Die Menschenrechte auf der Touristeninsel auf Kuba, das ist unser heutiges Thema. Und ich bin im Gespräch mit Herrn Desentin, der Vorstands- und Pressesprecher der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte ist, die IGFM. Herr Lesentin, jetzt haben wir zwei Beispiele gehört, zwei Männer, die Kuba sehr gut kennen, zwei Kubaner, die inzwischen in Deutschland leben. Das ist natürlich eine Situation für viele Kubaner, dass sie international irgendwie verstreut sind. Besteht da die Möglichkeit, irgendwann mal wieder nach Hause zurückzukehren?
Erst dann, wenn die grundsätzlichen Freiheiten in Kuba gewährleistet sind, werden viele aus dem Exil ein Interesse haben und es auch umsetzen, wieder auf die Insel zurückzukehren. Allerdings müssen dafür tatsächlich sichere Zustände herrschen. Zum Beispiel, wenn diese Menschen, die in den USA gelebt haben oder in verschiedenen lateinamerikanischen Ländern oder auch in Europa, das hier verdiente Geld in Kuba investieren möchten, in die Schaffung einer neuen Existenz, dass sie nicht Gefahr laufen müssen, befürchten müssen, dass sie alles das, was sie als Lebenswerk geleistet haben, wieder verlieren.
So, nun klappt's. Frau Kaufmann aus Nürnberg, grüß Gott.
Ja, grüß Gott, hallo. Also ich kenne eine Kubanerin, die arbeitet als Krankenschwester in einem Münchner Krankenhaus. Ihr Mann ist auch medizinisch ausgebildet. Und es ist so, sie hat ihre Eltern in Kuba. Und weil sie mal auch in Kuba noch im Gesundheitswesen gearbeitet haben, dürfen sie nicht mehr einreisen. Die war schon im Flugzeug direkt gelandet in Havanna oder in Kuba und sie musste wieder zurückfahren. Also sie leidet da kolossal drunter, das ist nicht zu fassen. Also weil sie im Gesundheitswesen dort gearbeitet haben und sind jetzt im Ausland, dürfen sie nicht mehr einreisen.
Frau Kaufmann, vielen Dank für diese Beschreibung der Situation. Herr Lessentin, das ist natürlich, wir haben über das Gesundheitssystem gesprochen, das sehr schwierig ist dort. Und dann die Rückreise, also das betrifft, ist ein Beleg dessen, was wir gerade gesprochen haben.
Ja, das ist einer von vielen Fällen, wo Menschen, die sich vom kubanischen Staat abgewendet haben und eine Zukunft im Exil gefunden haben, eben unerwünscht sind und nicht zurückkehren sollen, ähnlich wie die politischen Gefangenen und ihre Angehörigen, die verbannt worden sind. Die Castro-Administration versucht auf diesem Wege die Kritik klein zu halten. Menschen, die aus Deutschland kommen und berichten, wie es in unserem Gesundheitswesen funktioniert, sind natürlich aus ihrer Sicht herzlich unwillkommen. Die säen ja Unzufriedenheit mit dem Sozialismus und das darf nicht sein.
Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Grüß Gott, Frau Reiter aus Augsburg.
Ja, guten Tag. Ich war in den 90er Jahren in Kuba. Was mir vor allem aufgefallen ist, damals das Elend der Menschen, und zwar, dass sie über Librettas eigentlich kaum die notwendigsten Nahrungsmittel bekommen. Also was die Herren alle gesagt haben, vor allem die aus Kuba selbst stammen, ist natürlich alles wunderbar und ist, denke ich, auch alles sehr richtig. Die politische Situation insgesamt kann ich gar nicht einschätzen. Das ist wäre jetzt zu viel. Aber da ist mir eigentlich gekommen, wie sehr sie hinter dem Dollar her waren und wie sie eigentlich auch diese Zweiklassengesellschaft, diejenigen, die an Dollars oder dieses andere Geld rankamen und die, also eben die Masse der Bevölkerung, die einfach nicht an Fleisch und an so Sachen rankommt. Und ich denke, das wäre als Schritt schon mal ganz wichtig, dass die Menschen einfach nicht so, ja, die hungern ja auch zum Teil. In gewisser Weise ist ihnen die wichtigste Nahrungsmittel vorenthalten. Und das Überwachungssystem, ich denke, das ist schon ein ganz ungehöriges. Und was der Herr aus Frankfurt, dass man sich vielleicht mit der internationalen Gesellschaft von einer Reise in Verbindung setzen sollte, halte ich für eine sehr gute Idee.
Mhm. Frau Reiter, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Alles Gute nach Augsburg.
Danke.
Also, Herr Lessentin, können wir gerade nochmal darüber sprechen? Urlaub auf Kuba?
Ja, lassen Sie mich vielleicht kurz vorher noch sagen, ich bin sehr dankbar für den Hinweis der Dame. Ich will da auch noch kurz etwas zu sagen, die Ernährungssituation der Kubaner. Vor allem machen wir uns Sorgen um die Situation der Kinder und der kleinsten Kinder, deren Versorgung mit Milchprodukten absolut unzureichend ist. Auch wenn den Familien über die Librettas, also das sind die Nahrungsmittelhäfchen, in denen festgehalten ist, was jeder konsumieren darf, wie viel Butter, wie viel Joghurt, wie viel Milch, wie viel Fleisch, eine gewisse Grundversorgung theoretisch garantiert wird, so funktioniert diese Grundversorgung dann im HO-Laden vor Ort nicht, weil einfach nicht ausreichend da ist und die Deputate nicht erfüllt werden können. Also hat der normale Kubaner nur noch die Möglichkeit zu versuchen, auf dem Schwarzmarkt oder über die Illegalität mit illegal erworbenen konvertiblen Pesos in ein solches Geschäft zu gehen, wo man so etwas kaufen kann. Das führt zu einem Druck auf die armen Menschen, sich kriminell zu betätigen. Kuba hat große Probleme mit Eigentumsdelikten. Kuba hat aber vor allem auch ein großes Problem mit Prostitution, Armutsprostitution. Und auch darauf möchten wir im Zusammenhang mit dem Tourismus hinweisen. Kuba kann ein sehr schlimmes Ziel sein für den europäischen Reisenden und wir möchten ihn in jeder Beziehung warnen und bitten, achtsam zu sein. Und raten von daher eigentlich vom Massentourismus, vom Pauschaltourismus auf die Karibikinsel ab.
Gäbe es denn einen alternativen Tourismus nach Kuba?
Den gibt es. Es gibt kleine Gesellschaften, die Reisen anbieten. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, eine konstruktive, eine solidarische Reise vorzubereiten und den Menschen Hilfe zu überbringen. Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte ist als einzige Menschenrechtsorganisation in Kuba, leider eben illegal, vertreten mit einer Gruppe, die auch versucht, die schlimmste Not zu lindern. Wir bemühen uns zum Beispiel, die Kinder, die es offiziell gar nicht gibt, die Straßenkinder medizinisch zu versorgen. Es gibt Armenärzte, die das tun, die deswegen selber im Visier der Staatssicherheit sind, die zusammengeschlagen werden, wo man versucht, sie an ihrer liebevollen Tätigkeit zu hindern, weil sie ein Tabu brechen und auch über die Existenz der Kinder sprechen und auch solche Kinder fotografieren und dokumentieren, dass die Lügen des Systems eben wirklich Lügen sind. Und an solchen Stellen versuchen wir anzusetzen. Darüber hinaus versuchen wir natürlich, die friedlichen Stimmen der Opposition zu unterstützen. Die Bürgerrechtler, die wenigen, die zum Beispiel aus dem Gefängnis wieder zurückentlassen wurden in das große Inselgefängnis Kuba und die eine sehr schwierige Lebenssituation haben. Wir unterstützen darüber hinaus die Angehörigen von Gefangenen und solche Aktivisten wie diejenigen, die als Damen in Weiß oder beim Marsch für Boitel und Tamayo dabei gewesen sind.
Martin Lessentin, Presse- und Vorstandssprecher der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, ganz herzlichen Dank für Ihre Arbeit und für diese Sendung, die uns sehr viel Inhalt gebracht hat, sehr viel Verständnis für das, was auf Kuba stattfindet. Ganz herzlichen Dank, Herr Lessentin.
Herzlichen Dank an Sie für Ihr Interesse am Thema.
Ich möchte mich auch bedanken bei den beiden Herren, die uns zugeschaltet waren aus Berlin, der Herr Koloma und der Herr Vasquez. Danke auch an die Hörerinnen, die angerufen haben und auch nochmal die Sendung belegt haben. Ja, fand es sehr gewinnbringend, dass wir einfach mehr Wissen über Kuba und auch praktische Tipps bekommen haben, was eine Urlaubsgestaltung angehen könnte. Ganz herzlichen Dank. Diese Sendung ist aufgezeichnet worden, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie möchten, können Sie eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb. Das ist folgende Telefonnummer: 08323 9675120. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte 0049, also für Deutschland 0049, 8323 9675120. Der CD-Dienst von Radio Horeb ist für Sie da Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr, Montag bis Donnerstag 13 bis 16 Uhr und am Mittwoch auch bis 18 Uhr. Nehmen Sie diesen Service von Radio Horeb gerne wahr und Sie können dann natürlich das auch gerne mit einer kleinen Spende unterstützen, dass wir dieses Serviceangebot immer weiter auch anbieten können. Sie können auch gerne auf unsere Homepage schauen, www.horeb.org. Da finden Sie zum einen Informationen über Radio Horeb, zum anderen können Sie auch diese Sendung nochmal nachhören unter der Podcast-Rubrik, dort unter der Lebenshilfe vom heutigen Datum die Sendung noch einmal nachhören. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten, zum Beispiel auch die Adresse der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, dann wenden Sie sich bitte an den Hörerservice von Radio Horeb. Das ist folgende Nummer: 08323 9675110. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich darf Ihnen noch darauf hinweisen, morgen bei der Lebenshilfe heißt das Thema Mutig mit Kindern wachsen mit der Buchautorin Dr. Ute Horn. Dazu auch wieder herzliche Einladung. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Bodo Klose, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole 761515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.